Okay. So, und heute möchte ich an der Stelle weitermachen. Eigentlich sind wir schon mittendrin. Weil die Frage ist, was tut eigentlich der Heilige Geist? Was macht er so? Also, das war ja gestern, glaube ich, auch eine von den Fragen auf den Zetteln. So, was macht denn der überhaupt? Und da sind wir eigentlich auch schon drin. Ich meine, wenn ich jetzt sage, er ist der Tröster, dann wissen wir, er tröstet. Wenn er uns beisteht, der Beistand, ne? Diese Namen haben wir ja gestern auch schon erwähnt. Aber ich möchte ein bisschen praktischer werden. Was bedeutet das denn eigentlich? Wenn ich so ganz kurz in einen Ausdruck zusammenfassen würde, was macht der Heilige Geist, dann könnte man so sagen, okay, der Heilige Geist ist immer dann, wenn Gott wirkt. Er ist also die ausführende Hand Gottes. Wenn Gott zum Beispiel in der Schöpfung sagt, es werde Licht, dann bewegt sich der Heilige Geist und es wird Licht. Also er ist der, der schöpft, der macht. Als Gott Adam und Eva schafft, dann formt er sie aus Lehm und dann sagt die Schöpfungsgeschichte und er haucht sie an. Und der Heilige Geist wird auch der Atem Gottes genannt. Er haucht sie an und sie beginnen zu leben. Also sie werden angehaucht. Und sie werden lebendig. Und was macht der Heilige Geist in uns? Wenn wir unser Leben Jesus geben, habt ihr bestimmt den Ausdruck schon mal Wiedergeburt gehört. Sprechen wir heute Abend auch nochmal drüber. Wiedergeburt, du wirst wiedergeboren. Der Heilige Geist macht dich lebendig. Also dieser innere Geist, der innere Mensch, der wird wieder lebendig. Und das macht der Heilige Geist. Deshalb wird er auch im Griechischen gerne Pneuma genannt, wie Hauch, wie Atem und Wind Gottes. Und das hört man öfters mal in Liedern oder so. Aber er ist wie so ein Windhauch. Also eigentlich, wenn Gott übernatürlich wirkt, dann ist das der Heilige Geist. So, und jetzt gibt es noch so ein paar konkrete Sachen. Und da gibt es so zwei, drei Bibelstellen, die total wichtig sind, die immer in dem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist genannt werden. Und die gucken wir uns einfach nur mal ganz kurz an. Ja? Ich versuche es kurz zu halten und es ein bisschen auszuschmücken. Im 1. Timotheus schreibt Paulus, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das finde ich schon mal super, super wichtig. Einer meiner Lieblingsstellen. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, der Angst. Angst ist einfach bäh. Und Angst ist nichts von Gott. Weil der Heilige Geist ist jemand, der zerstört Angst, weil du Zuversicht zu Gott haben sollst. Und er kommt mit Kraft. Und wo du Kraft hast, brauchst du keine Angst haben. Und er kommt mit Besonnenheit. Das ist sowas wie auch Selbstbeherrschung, dass man klarkommt. Er bringt Kraft. Und er bringt Liebe, Gottes Liebe zu uns, aber auch unsere Möglichkeit, andere Menschen zu lieben. Wir haben ja in den Andachten gehört, deinen Nächsten lieben, das bringt der Heilige Geist. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. Du musst dich nicht fürchten. Wenn Jesus, oder als Jesus geboren wurde, Weihnachten, ne, so, dann was sagen die Engel? Friede sei mit euch und fürchtet euch nicht. Ne? Sagen die Engel, fürchtet euch nicht? Ja, die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Der Geist Gottes zerstört Angst. Und das ist doch gut, oder? Weil wir wollen ja keine Angst haben. Diese Geschichte mit dem der Tröster, der Parakletos, da sagt, steht im Johannesevangelium, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch lehren. Oh. Wer hat Bock am Montag auf die Schule? Erwischt. Sie hat aufgezeigt. Nein, alles gut. Hey, cool. Wer hat keinen Bock am Montag auf die Schule? Das sind mehr. Wer kennt coole Lehrer? Lehrer, wo man sagt, hey, das ist okay, der ist cool, das macht Spaß bei dem. Gibt es so welche? Gut, ich freue mich, dass es Lehrer gibt, die cool sind. Okay, der Heilige Geist ist der Hammerlehrer. Der ist super gut. Der hat es voll drauf und er kann das super. Und Jesus sagt, er wird euch an alles erinnern, was ihr braucht, um irgendwie auch heilig leben zu können, um irgendwie gottmäßig leben zu können. Das ist der Knaller. Also er ist unser Lehrer, er bringt uns Dinge bei. Er erinnert uns an Dinge, die Jesus uns gesagt hat. Und dann gibt es eine Stelle, die steht im Galaterbrief. Da geht es um die Frucht des Geistes. Was ist Frucht? Frucht, wir stellen uns mal einen Baum vor, einen Apfelbaum zum Beispiel. Ne? Ein Apfelbaum, der hat Früchte. Die Früchte sind Äpfel. Ne? Und wofür sind die gut? Ah, zum Essen, ja. Aber jetzt aus Sicht des Baums, wofür ist die Frucht gut? Um sich weiter zu vermehren, genau. Weil da kommt so ein Ferry an, isst den Apfel, scheißt die Kerne aus und ein neuer Baum entsteht, wenn ich nicht auf dem Klo sitze. Also ihr wisst, wie ich das meine. Da kommt ein Tier und scheißt irgendwo in den Garten und dann wächst ein neuer Apfelbaum. Aus Sicht des Apfelbaums ist die Frucht, neue Apfelbäume zu schaffen. Ne? Sich zu vermehren, mehr zu werden. Und die Frucht des Geistes, das ist sozusagen das, was der Heilige Geist entstehen lässt. Und jetzt hören wir mal, was ist denn die Frucht des Geistes? Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wow. Also jetzt, ich muss mal sagen, klingt ja jetzt nicht so krass, ne? Aber eigentlich sind das super coole Sachen, oder? Eigentlich ist doch das so Jesus-mäßig, oder? Dass du Menschen gut lieben kannst, dass du dich selber lieben kannst. Dass du freundlich bist, dass du Freude hast. Freude, die auch in einer Scheißsituation nicht kaputt geht. Es gibt Menschen, die haben innere Freude, die ist so stark, dass die nicht zerstörbar ist. Paulus schreibt Briefe, in denen er 30, 40 Mal das Wort "ich freue mich" oder Freude verwendet, während er im Knast sitzt und auf seinen Tod wartet. Also man muss sich das überlegen. Er schenkt Freude, die stärker ist als alle Vernunft. Frieden. Friede sei mit euch. Etwas wirklich, wirklich Großes. Wer möchte nicht Frieden in seinem Herzen haben? Nicht zerrissen zu sein, nicht irgendwie Angst zu haben, sondern einfach Frieden zu haben. Freundlichkeit, Geduld, das sind alles super gute Dinge. Und diese Frucht entsteht, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Das passiert automatisch. Ein Apfelbaum bringt Äpfel. Ja, und macht diese Kerne klar. Und genauso, der Heilige Geist, wo er ist, entsteht seine Frucht. Wenn er in dir ist, entsteht diese Frucht. Du wirst diese Sachen bekommen. Das ist einfach so der Plan. Die Frucht ist eigentlich, Jesus-mäßig zu werden. So zu werden, wie Jesus ist. Und das finde ich eigentlich ziemlich erstrebenswert. Jesus ist cool. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, steht: Lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch, schreibt Luther, aber eigentlich ist es, lasst dich verändern. Also du kannst das nicht selber tun, du kannst es nur zulassen, dass der Heilige Geist diese Frucht in dir bringt, dein Inneres verändert, erneuert. Das kann man zulassen, okay? So viel zum Thema Frucht des Geistes. Und bis hierhin können eigentlich die meisten Christen, mit denen man über den Heiligen Geist spricht, super mitgehen. Das finden die alles cool, egal wie fromm die sind, egal wie viele Stöcke die im Hintern haben, da kommen die super drauf klar. Das ist gut, das ist heilig, das ist sittsam, schön soweit. Aber was tut der Heilige Geist denn noch? Und jetzt kommt der krasse Scheiß, jetzt kommt das Abgefahrene, jetzt kommen ein paar Sachen, da muss man sich echt festhalten. Weil der Heilige Geist bringt Geschenke mit. Geschenke, Gnadengeschenke sozusagen, und es sind Gaben, Fähigkeiten. Die Bibel nennt die Gnadengaben oder Geistesgaben. Und jetzt, wenn ich die irgendwie ganz neu benennen würde, dann würde ich sagen, das sind sowas wie Superkräfte. Und wer will nicht Superkräfte haben, oder? Also es ist jetzt nicht Fliegen, wobei gibt es auch in der Kirchengeschichte, aber er hat Superkräfte und die bringt er als Geschenke mit. 1. Korinther 12, ab Vers 4. Ich lese das mal vor und dann erkläre ich, was er da meint. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Er gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Also hier haben wir wieder Vater, Sohn und Heiliger Geist, die er aufzählt. Okay? Bei jedem jetzt zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Art und Weise. Aber immer geht es um das Nutzen der ganzen Gemeinde. Also wir sollen einander mit diesen Gaben dienen. Superkräfte sind dazu da, um uns gegenseitig zu helfen. Und jetzt zählt er auf. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Also Gott sieht ja alles. Gott ist ja, kann ja auch in die Zukunft gucken und weiß, was früher war. Und er kennt jeden Menschen perfekt. Das heißt, wenn einer einen echten Überblick hat, dann Gott. Und Gott gibt manchmal Menschen sozusagen die Möglichkeit, seine Weisheit zu erkennen und die dann zu nutzen. Für Entscheidungen beispielsweise. Dass Gott sagt, das klingt zwar jetzt gut, aber in 2-3 Jahren fliegst du damit auf die Schnauze, tu es nicht. Also, und dann denkst du, okay, aber jetzt, nee, stopp mal, das ist doch jetzt dran. Und aller Verstand der Menschen sagt, aber das ist doch jetzt dran. Und Gott sagt, nein, ich weiß mehr, tu es nicht. Nur als Beispiel. Es kann sein, dass ein Vertrag super gut aussieht und du willst den gerade unterschreiben. Und dann sagt Gott, nee, mach es nicht. Und dann hörst du da drauf und ein Jahr später geht diese Firma pleite oder so. Wow, Glück gehabt. Das ist die Gabe der Weisheit und der Erkenntnis. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Glauben heißt ja, wir können auf Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass wir sagen, okay, du bist gut und du machst das schon. Aber sind wir mal ehrlich, bei so manchen Dingen, da fällt es schwerer für jemanden zu beten. Also da fällt es schwerer, Glauben aufzubringen. Also wenn jemand so ein bisschen Schnupfen hat, dann fällt es mir leicht, dafür zu beten, dass der Schnupfen weggeht. Habe ich da aber einen Toten liegen und ich soll jetzt dafür beten, dass der wieder lebendig wird, das ist schon eher so Masterclass, ne? Jesus hat das gemacht, er hat gebetet und Lazarus ist wieder lebendig geworden. Also, merkt ihr, da bräuchte ich ein bisschen mehr Glauben für. Und diesen Glauben schenkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann Glauben schenken, so wie einen Noah. Noah, nicht dem, sondern dem Schiffsbauer Noah. Nee, eigentlich war er gar kein Schiffsbauer. Ein Typ, der mitten in der Wüste wohnt und Gott weiß, dass er eine Sinnflut schenken will, die alle Leute umbringt. Und er sagt, Noah, bau ein Schiff, groß genug, dass da alles Mögliche drauf passt, an Tieren und ohne Ende. Und Noah baut, wie lange? 120 Jahre? Ich weiß es nicht genau. Baut lange, mitten in der Wüste, ein Schiff, ein riesiges Schiff. Und alle sagen, Noah, du bist vollkommen bescheuert, warum machst du das? Aber er hat den Glauben und zu vertrauen, dass Gott etwas tun will und er zieht das durch. Und irgendwann, nach 100 Jahren, braucht er dieses Schiff. Krass, oder? Das ist Glauben, den der Heilige Geist schenkt. Und wieder ein anderer bekommt durch seinen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Das kann manchmal punktuell sein, aber ich kenne auch Leute, die haben das regelmäßig. Die beten für jeder Zweite, für den die beten, wird gesund. Und bei Jesus ist sogar jeder krank gesund geworden. Aber ich finde, manchmal hat Jesus nochmal so einen Sonderbonus. Aber die Gabe, Kranke zu heilen. Deshalb haben wir jetzt gerade auch für Kranke gebetet. Okay? Jeder soll für Kranke beten. Das ist unsere Aufgabe. Aber ich glaube, dass es Leute gibt, die haben da noch mehr, eine besondere Gabe drauf. Bei denen klappt das einfach besser. Das macht der Heilige Geist. Für die ist das einfach so einfach. Zack, und dann läuft das. Was haben wir noch? Ah ja. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Das würde ich gerne mal selber machen. Stell mal vor, du kannst ein Wunder tun, so wie Mose, das Meer teilen. Hammer, oder? Oder auf einen Stein klopfen, oder fließt da Wasser raus. Macht Mose auch. Es gibt so ein paar richtig krasse Dinge. Und Gott will Wunder tun. Und er will auch durch uns tun. Und der Heilige Geist schenkt manchmal solch eine Gabe. Einem anderen die Gabe, prophetische Aussagen zu machen. Prophetie bedeutet, für Gott reden. Prophemi, für Gott reden. Das heißt, Sprachrohr Gottes sein. Manchmal gibt Gott einem Wort für eine Person. Also nicht für mich jetzt selber. Er sagt mir, geh zum Andreas und teile ihm mit, dass das und das und das und das mein Wille ist. Und das gehe ich zu ihm hin und sage, ich habe den Eindruck, ich glaube, es könnte sein, dass Gott irgendwie mir was gesagt hat, was ich dir weitergeben soll. Und dann sage ich das. Ein Beispiel, ich hatte das mal erlebt. Ich hatte eine Phase, da bin ich relativ frisch Christ geworden. Da habe ich so eine kleine Erschöpfungsdepression gehabt. Studium war ein bisschen viel und Freundin und und Arbeit und alles. Das war alles ein bisschen krass und dann habe ich so einen richtigen Zusammenbruch gehabt. Und mir ging es scheiße und ich konnte eigentlich ein paar Tage lang nur heulen, weil ich so kaputt war. Und jetzt sitze ich mit Freunden in der Christusgemeinde in Wuppertal, in der zweiten, dritten Reihe und bin im Gottesdienst. Und die haben immer eine Zeit, wo die Leute, die prophetische Eindrücke haben, nach vorne bitten, dass die weitergeben. Und da ist einer nach vorne gekommen und hatte ein Bild. Und ich erzähle das einfach mal. Er sagte, er hätte gesehen, in seinem inneren Auge, einen Löwen, einen kräftigen, starken Löwen. Und dieser Löwe hat einen Pfeil in der Hinterläufe stecken, also so angeschossen. Und das tut dem Löwen weh und er kann sich nicht richtig bewegen. Und das Krasse ist, Leute, die wollen dem helfen und wollen den Pfeil rausziehen. Aber der Löwe, dem tut das nur weh und wie halt so eine Wildkatze sich verhalten würde, beißt er nach den Leuten und wehrt sich und versucht immer, sich zu schützen, obwohl die ihm nur was Gutes tun wollen. Und der Typ hat gesagt, hier ist jemand im Raum, dem geht es wirklich schlecht und der hat Schmerzen und er kommt nicht klar, aber er wehrt sich, dass ihm Leute helfen. Und ich soll dir sagen, Gott sieht dich und Gott möchte, dass du dir Hilfe suchst, um aus der Situation rauszukommen. Und ich habe sofort gespürt, dass er mich meint. Und der Typ kannte mich nicht und ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich habe sofort gespürt, das war ein Bild für mich von Gott. Und in meiner Situation hätte ich das nicht selber irgendwie im Gebet erfahren können, weil ich so beschäftigt war mit meinem inneren Schmerzen. Und ich bin zu einem Seelsorger gegangen und der konnte mir helfen. Und mir ging es sehr schnell sehr viel besser. Und das war so ein Impuls von Gott. Das ist prophetisches Reden. Und das ist so kräftig, weil da die Kraft Gottes hinter ist. Das ist der Hammer. So was gibt es. Wieder ein anderer hat die Gabe zu beurteilen, was vom Geist Gottes ist und was nicht. Die Gabe der Geisterunterscheidung nennt man das auch. Weil manchmal denkst du, das klingt gut, aber dann gibt es Leute, dann merkst du, nee, stopp mal, das ist jetzt kein Impuls von Gott. Das ist auch übernatürlich geschenkt. Und einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das nennt man Sprachengebet. Also wir reden ja Deutsch, Englisch, Französisch, je nachdem, manche auch noch Latein. Ich weiß nicht, welche Sprachen ihr noch sprecht. Aber es gibt so Situationen, die sind auch in der Bibel beschrieben, wo Menschen eine Sprache benutzen zum Gebet, die irgendwie vom Heiligen Geist eingegeben ist. Die versteht man nicht so selber einfach. Und manchmal kann das sogar sein, dass es eine Sprache ist, die jemand versteht. Also die dann irgendwie, ein Beispiel. Ich bete auch manchmal in solchen Sprachen. Und ich habe das erlebt, dass ich Gott angebetet habe und da war jemand dabei in der Lobpreiszeit. Ich war relativ weit hinten, stehe ich immer gerne, weil ich da meine Ruhe habe. Und der hat mitbekommen, dass ich, obwohl ich diese Sprache nicht spreche, Gott verherrlicht habe auf Italienisch. Krass, oder? Also er sagte, er hat drei oder vier Sätze ganz eindeutig verstanden. Er steht neben mir, er ist gebürtiger Italiener und ich habe Gott gesagt, dass ich ihn liebe und dass er herrlich ist und wunderschön ist. Und ich spreche kein Italienisch. Keine Ahnung. Er hat das eindeutig verstanden. Das hat Gott irgendwie gemacht. Und ich war begeistert und der Typ war begeistert und wir beide haben Gott die Ehre gegeben. Sowas gibt es auch. Manchmal sind das aber auch Laute, die keiner versteht. Und dann steht doch plötzlich einer daneben und sagt, ich weiß genau, was du gerade gebetet hast. Und dann gibt er das weiter und dann ist das wie so ein prophetisches Wort, was auch hilfreich ist. Diese ganzen Gaben nennt man Geistesgaben, die er hier aufzählt. Die hat keiner verdient, das sind Gnadengaben. Das sind Geschenke, die der Heilige Geist mitbringt. Aber total kraftvolle Geschenke. Und die sind dazu da, damit wir uns gegenseitig dienen, damit wir uns erbauen. So wie der Typ, der den Eindruck für mich hatte, mir einen unglaublichen Dienst, das war der Hammer, einen unglaublichen Dienst getan hat. Wir sollen uns helfen und Gott will durch uns wirken. Und ist das nicht cool, wenn du irgendwie von Gott die Fähigkeit bekommst, jemandem so zu helfen und du kriegst mit, wie Gott richtig was im Leben von einer Person tut, wie zum Beispiel bei Heilung oder bei Prophetie? Ist doch der Hammer, oder? All das ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist eine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Der Heilige Geist weiß, wann oder wer was wie braucht. Manche Leute haben so eine Gabe immer wieder mal, manche Leute haben das nur punktuell, Manche Leute haben da so eine Mischung draus. Gott ist da total kreativ. Aber es gibt Superkräfte bei Gott. Und in den meisten Gemeinden ist das fast nie vorhanden. Wer von euch hat sowas, was ich jetzt gerade beschrieben habe, irgendwas davon schon mal erlebt? Das sind ganz wenige Arme. Und das ist normal, leider. Fast nie vorhanden in den meisten Gemeinden in Deutschland. Oder wenn, dann nur ganz vorsichtig und unter vorgehaltener Hand. Weil da könnte jemand ausflippen, Angst kriegen, keine Ahnung was, Gemeinde spalten, das ist gefährlich, keine Ahnung. Oder es gibt Leute, die lehnen das richtig bewusst ab. In unserer Gemeinde nein. Das ist die Bibel, alles was da drin steht, als der Kanon zu Ende war, als die Bibel geschrieben war, hörte das auf, behaupten manche Theologen. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Es gibt ein altes Testament, das ist der alte Bund mit Gott und den Menschen. Gibt es also mehrere Bünde genau genommen. Und dann kommt der neue Bund, neues Testament mit Jesus Christus in seinem Blut. Er stirbt und damit schafft er etwas Neues. Und von dem Moment an, Apostelgeschichte, Kirchengeschichte bis heute, es gilt dieses gleiche Gesetz, die gleichen Regeln, das gilt. Das heißt, das, was ihr in der Apostelgeschichte lest, und lest die mal, die ist eines der geilsten Bücher in der ganzen Bibel, die ist voll mit Wundern und Zeichen, ist der Hammer und ist gut zu lesen. Die Apostelgeschichte ist der Knaller. Von der Apostelgeschichte an, von dem Moment, als Jesus gestorben und wieder aufgestanden ist, bis heute gelten die gleichen Regeln. Wenn das damals möglich war, dass der Schatten von Petrus auf Menschen fällt, die krank sind und die werden heil, dann ist das theoretisch heute auch noch möglich. Es passiert nur leider selten. Aber es gilt genauso. Dass prophetische Worte, Gottes Weisheit, Heilungen, dass Glaube Berge versetzt, das sind Dinge, die sollten Normalzustand sein. Normalzustand. Und ich bin kein Superheld. Ich bin nicht der Papst, ich bin irgendwie ein ganz normaler Jünger Jesu. Aber ich kenne Heilung. Ich kenne Heilung an mir. Ich hatte eine Lungenkrankheit, wo man gesagt hat, okay, das wirst du jetzt dein Leben lang haben und wir müssen das immer wieder beobachten, dass das nicht schlimmer wird. Und das habe ich seit mehreren Jahren und es ist weg. Wir haben Anfang des Jahres ein CT gemacht von der Lunge und es ist nicht mehr nachweisbar. Wir haben dafür gebetet und es ist einfach verschwunden. Und ich habe die Ärztin gefragt, aber sie haben doch gesagt, das ist chronisch. Ja, das sieht sie so auch normalerweise nicht. Geil. Jesus heilt. Ich habe eine Allergie gehabt. Die kam immer so, Birkenpollen. Wer kennt Birkenpollen? Ah, ja, hatten wir gar schon einige. Birkenpollen sind so ziemlich scheiße ab März. Und als dann die Saison anfing, gab es mein Medikament nicht mehr, was mir immer gut geholfen hat. Und da hat der Arzt gesagt, ja, da müssen wir warten, bis die Birkenpollenallergie wieder voll einschlägt und dann können wir mal nach neuen Medikamenten suchen. Und dann hat einer im Hauskreis dafür gebetet, Herrgott, bitte mach, dass diese Symptome nicht wieder auftauchen. Ist weg. Ist seit Jahren weg. Ich habe auch noch mal einen Allergietest gemacht. Der sagt, nein, keine Allergie mehr da. Ich extra Birkenpollen, nein, keine Allergie mehr da. Ist weg. Halleluja. Ich habe auch schon für viele andere Allergiker gebetet. Es hat nicht geklappt. Keine Ahnung, aber ich habe Heilung erlebt. Ich habe zum Beispiel mal für jemanden gebetet, der hatte ständig ganz stark Sodbrennen. Jemand aus unserer Gemeinde. Und für den habe ich gebetet. Sodbrennen ist ja erstens sehr unangenehm, tut auch weh, aber es kann halt auch gefährlich auf Dauer werden. Und ich habe für ihn gebetet und die Sodbrennen ist nicht mehr aufgetaucht. Ich habe selber häufiger Sodbrennen. Ich habe auch schon häufig für mich gebetet. Hat nicht geklappt. Aber bei ihm hat das geklappt. Er erzählt mir das immer noch, dass es total weg ist. Ich habe für Schmerzen gebetet, die sind weggegangen. Ich habe echt viele Sachen erlebt. Prophetische Worte habe ich häufiger. Bin ich total dankbar für. Ich finde das total gut. Oder so Worte der Erkenntnis oder der Weisheit hilft super bei Predigten. Hilft unglaublich gut. Und Sprachengebet habe ich schon gesagt, ich bete häufiger in Sprachen. Ich mache das jetzt nicht so super laut, dass das jeder mitkriegt, aber ich bete häufiger in Sprachen und ja, manchmal wird das sogar ausgelegt. Bin ich dadurch besser? Nein, definitiv nicht. Manche Leute sagen, ja, aber wenn ich das nicht habe, dann bin ich doch ein schlechterer Christ. Nein, du bist dadurch nicht besser oder schlechter. Aber ich bin gegen nichts, was hilft. Ne? Und wenn das hilft, will ich das haben. Und wenn ich das nicht kenne, hat mich Gott dann nicht lieb? Nein, Gott hat dich lieb. Und der Heilige Geist hat dich lieb. Aber Fakt ist, das Christsein in Deutschland ist super schwach. Und es ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, dass von diesen Dingen, die der Heilige Geist mitbringt, viel mehr normal sein sollte. Normalzustand. Und ich wünsche mir, dass ihr Leute seid, die mutig vorangehen und sagen, ich habe keinen Bock auf schwaches Christsein, sondern ich will mehr. Und alles, was ich lese, was Gott für uns bereithält, will ich sehen. Ich will das haben. Und die mutig vorangehen, weil Christsein kann heftig und cool sein. Ich will alles, was mir versprochen ist. So, wenn du jetzt an dem Punkt bist, dann fragst du dich bestimmt, okay, wie kann ich das erleben? Was macht den Unterschied? Es ist eigentlich nur unsere Haltung. Es ist der Unterschied, ob ich etwas ablehne oder ignoriere oder nicht kenne oder dämpfe. Ne? Oft ist es so, dass Leute sagen, ja, wieso, mein Christsein ist doch super, ich komme doch gut klar und es ist doch alles schön in meinem Leben, wofür brauche ich das? Das ist eine Art Ignorieren oder Dämpfen auch. Oder Leute, die sich danach ausstrecken und sagen, ich will mehr, ich will das, was ich da lese. Das macht den Unterschied. Und es gibt Orte, da sind solche Sachen wie Heilungen absolut unbekannt. Da betet man nicht für Kranke, da betet man rum, dass der Herr irgendwie... ja, die Leuten Kraft gibt, durch die Krankheit durchzugehen. Das ist so. Es gibt Orte, da wird das abgelehnt, zum Beispiel Sprachengebet. Und wie soll jemand, der in einer Gemeinde groß wird, wo nie in Sprachen gebetet wird, wo gesagt wird, nee, das gibt es nicht mehr, wie soll der jemals Sprachengebet irgendwie, der sich danach ausstrecken, darum bitten, das bekommen? Gott zwingt ja niemanden. Aber es gibt auch Gemeinden, da wird gesucht. Da ist so ein besserer Nährboden, wo Leute sind, die sagen, wir suchen, da ist ein Nährboden für Übernatürliches. Wo Leute sagen, ich will das, die strecken sich danach aus, da passiert auch mehr. Und folgende Punkte helfen. Und ich zähle jetzt mal ganz kurz vier Sachen auf. Was hilft? Als allererstes, bittet drum, hatten wir schon. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Bitte um den Heiligen Geist, dann kriegst du ihn. Punkt 1. Genau genommen wird in der Bibel noch mehr darüber gesagt. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben. Dieses Wort bemüht euch, das ist ein Streben, ein Eifern, ein Herbeisehnen. So als würdest du irgendwie deine Geliebte irgendwie nicht da haben und du wünschst dir, ach, wäre sie doch wieder hier. So ein Schmachten. Das wird da gemeint. Schmachte danach, wünsch es dir, sehn es dir herbei. Das ist eine Haltung, darum zu bitten und sich danach zu sehnen. Und einen vielleicht sich auch hinhalten und zu sagen, Gott, ich will das in meinem Leben, mach das bitte und ich halte mich bereit. Ich will mit offenen Augen durch die Gegend gehen und ich will das. Bitte schenk mir das. Öffne dich. Und wir können das nicht selber machen, sondern wir müssen uns verwandeln lassen. Da habe ich gerade auch Römer 12, Vers 2 gesagt, lasst euch verwandeln in sein Ebenbild. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Du guckst Christus an und siehst die Herrlichkeit Gottes. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt. Während du Jesus anguckst, wirst du in sein Ebenbild verwandelt. Du wirst Jesusmäßiger mit der Herrlichkeit, mit der Schönheit Gottes, mit der Kraft Gottes. Und bekommen mehr Anteil an dieser göttlichen Herrlichkeit. Und das bewirkt der Herr durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht das in uns. Also lass das zu. Pflege die Beziehung zum Heiligen Geist. Lad ihn ein. Verbring mit ihm Zeit. Hör auf ihn. Sing ihm auch mal ein Lied. Ist euch aufgefallen, dass es gibt ja so Lieder, die irgendwie Jesus anbeten, es gibt Lieder, die Gott anbeten, es gibt verschiedenste Lieder, die uns selber Mut machen sollen. Es gibt auch Lieder, wo wir den Heiligen Geist einladen. Wir haben hier heute oder die Tage Lieder besonders auch rausgesucht, wo es darum geht zu sagen, Heiliger Geist, du bist cool, ich will dich. Ja? Das sind Gebete, die kann man singen und nicht einfach nur Lieder, die man mitsingt. Pflegt die Beziehung, pflegt die Freundschaft. Und dann ganz wichtig, probiert aus. praktiziert, übt, versucht. So wie gerade mit dem für Kranke beten. Das muss man üben. Wenn man das nicht macht, wird man es nicht erleben. Wenn du für keinen Kranken betest, wirst du keine Heilung erleben. Ist einfach so, ne? Aber wenn du für Kranke betest, dann kann der Heilige Geist was tun und dann passiert auch was. Und wenn du 1000 Mal betest und erst der 1000. gesund wird, aber dann ist einer gesund geworden. Ist das nicht der Hammer? Das wäre doch cool. Also frag dich zwischendurch mal, Heiliger Geist, was willst du eigentlich gerade tun? Nicht, worauf habe ich Bock, was will ich in dem Gottesdienst, sondern was willst du gerade tun, Heiliger Geist? Und dann trau dich. Trau dich. Genau. Und zum Thema trau dich haben wir heute einen praktischen Teil. Jetzt kommt gleich eure Gruppenarbeit und ein praktischer Teil. Und ich erkläre das kurz und dann wird das in der Gruppenarbeit weiter erklärt. Okay? Bis hierhin alles soweit gut? Braucht schon jemand einen Stift? Nein, alle wach, genau. Okay. Wir haben in... Warte mal. Wir haben in Remscheid mal ein Experiment gemacht. Und zwar, Gott macht ja nicht immer nur so große Sachen. Es muss nicht immer eine Heilung sein, es muss nicht immer ein Wunder sein, dass irgendwie zwei Sonnen am Himmel stehen oder die Sonne nicht untergeht. Das hat Mose mal gemacht. Ne? Also der Kampf wird nicht aufhören, bis die Sonne untergeht. Ne? Und da der Kampf länger gedauert hat, hat Mose gebetet und die Sonne ist nicht untergegangen. So lange, bis der Kampf zu Ende war. Auch schon eine coole Geschichte. Aber sowas muss es ja nicht immer sein. Oft ist es mal was Banales. Oft ist es vielleicht mal eine Tasche tragen, anstatt einem krassen Wunder. Stell dir aber vor, auf einem Parkplatz an einem Supermarkt ist ein alter Mann, der seine Einkäufe zum Auto schleppt und der muss die jetzt ins Auto wuchten und der Mann hat starke Rückenschmerzen. Und er versucht jetzt diesen Sack hochzuheben. Du kriegst das vielleicht gar nicht mit, aber du gehst über diesen Supermarkt und stell dir mal vor, dieser Mann denkt sich gerade, ach Gott, bitte hilf. Hilf mir, ich kriege das nicht hochgehoben. Und vielleicht sagt er das nochmal, nicht mal so aus richtigem Glauben, sondern einfach so, wie alte Leute öfters mal sagen, Herr, hilf. So, Herr, hilf. Und du gehst über den Platz und eine Stimme sagt dir so ganz leise, hey, heb dir mal die Tasche in den Kofferraum. Und du gehst einfach hin und sagst, Sekunde, wupp, rein und gehst weiter. Und was hat der Typ erlebt? Er betet, boah Gott, hilf mir. Und die Tasche wird reingehoben. Und das ist ein Wunder, oder? Oft sind es solche Dinge, die Leben verändern, die Menschen zu Jesus ziehen, wo Gott sich selber zeigen kann. Oft die Dinge, die wir tun, sind eigentlich nur dazu da, damit Gott anderen Leuten zeigen kann, dass es sich gibt, dass es ihn gibt und dass er Interesse an den Leuten hat. Und das finde ich mega cool. Manchmal ist das nur so eine leise Stimme, die man fast nicht auseinanderhalten kann von der eigenen Stimme. Haben wir auch gestern die Frage gehabt. Es ist manchmal nur so wie ein eigener Impuls. Es fühlt sich genauso an wie die eigene Stimme. Minimal anders, aber das kriegt man oftmals nur mit daran, was für Früchte passieren. Und wir haben in Remscheid ein Experiment gemacht. Und bei dem Experiment haben wir gesagt, okay, wir können jetzt ein Gelübde ablegen. Weiß jemand, was ein Gelübde ist? Ein feierliches Versprechen. Also ein Versprechen, wo man sagt, ich verspreche jetzt hier, ich will das und das tun. Ein Wort, was also wirklich, das meint man ernst, das ist nicht einfach nur gesagt, sondern das ist wirklich ernst, vor Zeugen gesagt, ich will etwas machen. Ein Gelübde wird oft abgelegt im Rahmen vom Glauben zum Beispiel. So, und wir haben gesagt, wir geben jetzt ein feierliches Versprechen ab. Es ist freiwillig gewesen. Und zwar, jedem Impuls zu folgen, der in meinen Sinn kommt. Weil es könnte ja sein, dass der von Gott ist. Und jetzt hört mal genau zu, weil das könnte eine Aufgabe für euch gleich sein. Jedem Impuls zu folgen, der mir in den Kopf kommt. Und ich verspreche das, ich habe das damals versprochen, für 4 Wochen. Jeden Impuls zu folgen, der mir in den Kopf kommt. Und Ziel ist es dabei, auf den Heiligen Geist, auf diese innere Stimme von ihm oder nicht die eigene innere Stimme, sondern die Stimme, die da genauso redet, zu hören und das zu tun und zu erleben, wann Gott was tut und was nicht. Und man lernt dadurch, den Heiligen Geist besser wahrzunehmen. und gleichzeitig tut man natürlich coole Dinge. Sich leiten lassen, darum geht es dabei. 4 Regeln gab es. Erste Regel, habe ich gerade schon gesagt, ein Zeitraum wird definiert. Wie lange? Ne? Bei so einem, wie ein Vertrag. Ne? Wie lange? Okay, damals war es bei mir 4 Wochen. Wir machen das vielleicht hier anders. Die zweite Sache, gibt es Ausnahmen. Es gibt ja so Bereiche, wo ich sagen würde, okay, ich traue mich das zu, in allen Bereichen. Oh, aber auf der Arbeit oder das Vorstellungsgespräch, was ich nachher haben werde, da würde ich da gerne eine Ausnahme machen. Weil wenn ich da einen fiesen Impuls kriege, nee, da habe ich nicht den Glauben für. Okay, also eine Ausnahme zu definieren, wo man sagt, nee, in dem Bereich traue ich mich das nicht. Zu Hause, nee, da nicht. Weil zu Hause sollte eigentlich kein Problem sein. Aber kann ja sein, dass man sagt, da nicht. Aber sonst, ja. Oder in der Schule, aber im Privaten, ja. Eine Ausnahme definieren. Und dann eine ganz wichtige Frage, immer wenn ich so einen Impuls habe, zum Beispiel, wir nehmen mal wieder dieses Beispiel mit der Tasche, ich habe einen Impuls, heb dem Mann die Tasche hoch. Schadet es jemandem? Nö. Ich sollte vielleicht sagen, Achtung, ich will den nicht klauen, ich helfe Ihnen eben, ne? Dass er sich nicht erschreckt, ne? Wenn so ein böser Typ da angerannt kommt und die Tasche greift. Ne? Aber schadet es niemandem? Nein. Schadet es mir selber? Auch nicht. Machen. Habe ich einen Impuls, der mir selber schadet oder der jemand anders schadet? Ne? So zum Beispiel, du sitzt in dem Vorstellungsgespräch und dann hast du einen Impuls, zerreißt den Vertrag. Lasse ich lieber, ne? Weil da würde ich mir selber mit schaden. Also immer die Frage, schadet es jemand anders oder schadet es mir? Wenn nein, dann mache ich das. Wenn da eine der beiden Fragen ja ist, dann lasse ich es lieber. Okay? So, und das vierte war, hinterher darüber zu reden. Also wir haben dann immer so ein Gespräch, also mir hat das dieses Versprechen der Wolfgang abgenommen, ist Pastor von mir, und der hat das abgenommen und dann ist er nach 4 Wochen auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wie waren denn die 4 Wochen? Und wir haben darüber geredet. Das ist das mit dem Gelübde, wo es darum geht, Impulse des Heiligen Geistes zu folgen. Und wir werden das heute anbieten. Du darfst was machen. Auf der Jumi geht es ja auch darum, praktisch zu werden und immer nur diese Theorie-Scheiß und so ist langweilig. Wir wollen ja Abenteuer erleben mit dem Heiligen Geist. Und mein Vorschlag wäre folgender. Wir haben jetzt Freitag. Das heißt, wir sind noch den restlichen Freitag da. Wir sind den Samstag da und den halben Sonntag. Wie wäre es, wenn wir als Zeitraum festlegen, bis wir in Dorsten wieder ankommen? Okay? Also bis wir bis wir hier losfahren. Also sobald wir nach dem Hauseweg wieder sind, ist vorbei. Okay? Wäre so ein Zeitrahmen, wo man sagt, okay, in diesem Zeitrahmen können wir das doch einfach mal ausprobieren. Wir sind hier unter uns, wir treffen vielleicht noch ein paar Leute hier auf der Freizeit, in dem Gebäude, aber wenn wir denen nicht schaden, können wir denen ja auch was Gutes tun. Vielleicht draußen, wenn wir irgendwie zum Aldi gehen, treffen wir jemanden auf dem Parkplatz oder so. Kann ja nicht schlimm sein. Man macht sich ja nicht zum Affen. Das ist doch super. Das wäre der Zeitraum. Frag dich immer, schadet es oder nicht? Und wir wollen auch gerne noch, wenn ihr wollt, eine Ausnahme definieren, wo jemand sagt, okay, ich traue mich das aber in dem und dem Bereich nicht. Also wenn es irgendwie einen Bereich gibt, wo du sagst, boah, nee, wenn es irgendwie, es fällt mir auf der Freizeit kein Bereich ein, wo es, nee, beim Essen will ich das nicht. Keine Ahnung. Wenn dir ein Bereich einfällt, wo du sagst, nee, bei den Personen oder da traue ich mich das nicht, dann Ausnahme definieren. Und das, wie war es, das werden wir dann einfach am Sonntag, haben wir noch einen Gottesdienst, da können wir vielleicht eine Zeit einbauen, wo Leute erzählen können, was sie erlebt haben, wo sie dem Impuls gefolgt sind. Und es dürfen gerne Geschichten sein, wo es eher so mittel gelaufen ist, oder Geschichten sein, wo es gut gelaufen ist. Weil auch ich das die ersten Mal 4 Wochen gemacht habe, da habe ich fast keinen Impuls gehabt. Und ich sah 4 Wochen andere Leute so, boah, jeden Tag, überall, Gott hat mich dahin geschickt, Gott hat das gemacht, geile Gespräche geführt, Menschen gedient, super cool. Und bei mir nix. Und dann sagt der Wolfgang zu mir, weißt du, Ferry, du bist so überarbeitet, du bist so busy, es hätte mich auch gewundert, wenn dir der Herr noch so richtig viel Arbeiten aufgepflastert hätte. Und bei mir war es recht ruhig. Aber ich habe auch schon Zeiten, wo es dann wieder gehagelt hat. Also, wie gesagt, es kann alles passieren. Wir gehen jetzt in die Gruppen. Du kannst dir auf dem Weg dahin schon mal Gedanken machen. Das ist freiwillig. Du musst das nicht tun. Niemand wird gezwungen. Aber ich empfehle dir, das mal auszuprobieren, weil wir sind hier in einem geschützten Rahmen. Wir sind jetzt nicht in unserem Alltag, wir sind irgendwie nicht in der Schule, wo man denkt, oh, hinter ist irgendein Lehrer sauer oder so. Wir können hier ausprobieren, wir können hier Spaß haben und ich würde euch echt Mut machen, das einfach mal für dieses Zeitfenster, vielleicht mit irgendeiner Ausnahme, auszuprobieren, weil es darum geht, den Heiligen Geist wirklich zu erleben, zu hören, diese Stimme zu lernen. Okay?